Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Freinacht, das ist die Nacht vor dem 1. Mai, also die Walpurgisnacht. Da wird viel gefeiert und auch in Thomas Langs Roman treffen sich ein paar Jugendliche zu einer missglückten Geburtstagsfeier auf einem stillgelegten Bahngelände. Als sie dort die Leiche eines Mannes finden, der sich zu Tode getrunken hat, schänden sie den Toten mit erschreckender Brutalität. Ein Verbrechen, das tatsächlich geschehen ist und aus dem Thomas Lang einen Gesellschaftsroman entwickelt, der unter anderem Fragen nachgeht, wie Jugendliche zu so einer Tat kommen und was die Schuld, die sie auf sich laden, mit ihnen macht. Jetzt ist Thomas Lang mir in einem Studio in München zugeschaltet. Hallo Herr Lang, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie haben diesen Roman ja nicht allein geschrieben, sondern ein Internetprojekt ausgerufen. Es hieß Der gefundene Tod. Da durften andere mitarbeiten an diesem Roman. Ich habe es mir angeschaut im Internet, aber richtig vorstellen konnte ich es mir nicht. Wie lief denn das genau ab?
Ja, damals hat das Literaturportal Bayern mich gefragt, so machen wir nochmal was, Literatur im Netz ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ich habe wirklich Lust, einen längeren Stoff zu machen, zu entwickeln, nicht so kurze, ne, sozusagen tweetmäßige Sachen oder so. Und kam dann auf die Idee, mit diesem Stoff zu arbeiten. Wir haben also ein bisschen Werbung gemacht, haben Leute angesprochen, User, die, von denen wir nicht wussten und bis heute nicht wissen, wer sie waren und wer sie sind. Mhm. Ne, die mussten sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden und dann habe ich gesagt, okay, ich habe hier diesen Stoff. Ne, damals gab es diese Pressemeldungen und jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können.
Und da haben ja auch Schüler mitgewirkt. Ne? Mhm. Wie kamen die denn noch mit ins Spiel?
Ja, wir kamen dann, es gab dann Anfragen von einer Realschule hier in München und einem Gymnasium in Franken. Und da gab es Klassen, also beziehungsweise dann Deutschlehrerinnen erstmal, ne, die gesagt haben, das wäre toll, da doch auch mitzumachen. Und ich fand das auch sehr gut, weil ich ja jugendliche Protagonisten habe, 15, 16 Jahre alt. Und genau in dem Alter waren auch die Schüler. Die haben dann Collagen gemacht zu den Figuren und teilweise auch Szenen, an denen ich gearbeitet habe. Habe ich gedacht, okay, macht ihr doch mal sozusagen, was ist euer Ansatz irgendwie, ne, das zu machen. Und das war super interessant.
Und haben die auch die Sprache so ein bisschen mit reingebracht? Denn da möbt ja das Handy bei ihnen und so.
Nee. Nee, das Handy, das möbende Handy kommt von mir. Ich habe mich eigentlich sehr zurückgehalten, glaube ich, irgendwie. Ich bin immer erstaunt, wie stark das dann doch wirkt. Es gibt ja nur so ein paar Signalwörter, ne? Das Handy möbt mal oder es gibt halt das Phone, ne? Weil ich dann wirklich fand, Smartphone oder sogar Handy zu sagen in dem Kontext irgendwie überhaupt nicht hinhaut. Und das scheint aber irgendwie, höre ich jetzt öfter von Lesern, eine enorme Wirkung zu haben und sehr jugendsprachlich zu wirken.
Haben die denn da auch, das war ja auch eigentlich eine Art Lese- oder Schreibförderung, oder? Für die Schüler, haben die da Lust bekommen, auch mal Bücher selber in die Hand zu nehmen durch diese Beteiligung an so einem Buch?
Ja, da haben sich ja dann die Wege wieder, so haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ob das jetzt eine längerfristige Wirkung hat, weiß ich nicht. Aber ich hoffe ich natürlich schon. Auf jeden Fall kann ich sagen, ne, das ist nicht so, dass die keine Lust auf Literatur haben oder auf Geschichten, die auf die Art und Weise vermittelt werden. Da hatte ich ganz im Gegenteil den Eindruck, dass sie wirklich total engagiert waren und das toll mitgemacht haben.
Und es geht ja, haben Sie auch schon angedeutet in Ihrem Roman, tatsächlich um Jugendliche in der Provinz. Hat das die Schüler auch besonders, haben Sie die darüber auch gekriegt? Denn das ist ja irgendwie auch ein Thema, was einen als Jugendlicher, wenn man in der Provinz lebt, tatsächlich packt und beschäftigt. Wie kommt man da raus oder wo steht man überhaupt? Um was geht es im eigenen Leben?
Mhm. Also die Provinz war tatsächlich eigentlich weniger Thema, muss ich sagen, sondern was die wirklich packt und interessiert, ist, ne, was sozusagen, was passiert da, ne, irgendwie. Also was ist das für ein Impact irgendwie, ne, für ein Ding, was da irgendwie sozusagen in eine Pubertät, in eine Jugend reinkommt oder so. Wie, ne, ist es, wenn man sozusagen dem Tod in gewisser Weise begegnet oder so, ne? Das sind Themen, wo sie echt, also sehr schwere Themen auch, ne, wo sie aber wirklich total dran waren, ne?
Wie sind Sie selbst denn auf diesen Fall gestoßen? Es gab ja tatsächlich so einen Vorfall und wie haben Sie dann auch gemerkt, dass Sie da mehr draus machen wollen?
Ja, das ist schon lange her. Das war 2006 hier in Bayern und ging ziemlich breit durch die Medien, auch nicht nur regional, auch überregional zum Teil ist damals berichtet worden. Und da habe ich das mitgekriegt und damals hat mich das schon gleich auch fasziniert, ein bisschen geschockt sozusagen. Geschockt hat mich aber auch, weil ich dann angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren, was damals schon in Foren zum Beispiel so, wo man öffentlichen Zugang hatte, über diese Sache geschrieben wurde, ne, und über diese Jugendlichen. Da gab es solche ganz schlimmen Abwehrreaktionen und harschen Urteile und so. Und damals habe ich gleich gemerkt, irgendwie, damit möchte ich was machen. Das beschäftigt mich auch unheimlich. Wie ist das eigentlich, wenn man so eine Jugend durchmacht, dann gibt es halt einen Bruch. Das ist ja nicht nix sozusagen. Das ist nichts, wo man nach 2 Wochen nicht mehr drüber nachdenkt oder so.
Aber diese Jugendlichen, die das machen, die kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Also sie zeigen das ja in ihrem Roman sehr schön, diese Hauptfigur, die 16, bald 16-jährige Ellen, die ist ja schon sowas wie eine Außenseiterin. Die wird ständig gedemütigt, will das aber nicht so richtig zugeben. Zu Hause ist keiner da, der sich richtig um sie kümmert. Kann man sagen, dass das eigentlich kein Wunder ist, wenn Kinder, die auf so eine Art vernachlässigt werden, dann sowas tun? Oder braucht es da nicht doch auch noch mehr, um wirklich über so eine Grenze zu gehen, dass man Gewalt ausübt an einem Toten? Mhm. Das ist ja schon ein krasser Fall.
Ja, das ist natürlich letztendlich dann auch wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Es gibt natürlich die Gruppendynamik, das kann man relativ leicht erklären. Da habe ich mich auch mal sozusagen informiert irgendwie, mit einer Psychologin gesprochen darüber, irgendwie, wenn so ein Prozess sozusagen, so eine Tat, wenn das mal in Gang gesetzt ist, dann ist es relativ wahrscheinlich fast, dass es eine Eskalation auch geben kann, ne? Weil da will einer den anderen toppen und so weiter irgendwie. Aber es hat natürlich auch, das war mir schon auch wichtig, irgendwie, ich habe diese Jugendlichen so gefunden, das stimmt, die so ein bisschen, ne, das Gefühl haben, so ein bisschen draußen zu sein. Ne? Das sind auch die, die eher mal blau machen und die so ein bisschen in der Schule, ne, in der Opposition sind. Aber das sind ja auch nicht wirklich so Absturzkinder oder so. Ne? Das sind keine wirklichen Dropouts. Ne? Und ich fand schon sehr wichtig auch, dass es auch was so Zufälliges hat, weil die haben da gefeiert auf diesem Bahngelände in meiner Geschichte. Und wenn das, wenn da kein Toter gelegen hätte, dann wäre einfach wahrscheinlich auch gar nichts passiert, ne? Ja. Aber jetzt ist es eben passiert. Und was macht es dann mit einem? Das war für mich dann noch die wichtigere Frage.
Das haben Sie ja auch mal in einem früheren Interview gesagt, dass Sie sich gefragt haben, wie es sein muss, wenn man so einen Mist gebaut hat und dann von der Gesellschaft für einen schlechten Menschen gehalten wird. Aber ich habe mich gefragt, ob es nicht noch viel schlimmer ist, wenn man sich selbst für einen schlechten Menschen hält, nachdem man sowas getan hat.
Ja, und das kann ja auch sehr leicht passieren. Also bei mir ist es so ja ein bisschen unterschiedlich. Ja, 4 Jugendliche sind es, wie sie drauf reagieren. Aber einer zum Beispiel, der ja auch dann noch nicht 14 ist und sozusagen so ganz rausgehalten wird, also der quasi auch gar keine Buße, sag ich mal, irgendwie, ne, auferlegt bekommt, so juristisch oder so, irgendwie, der kommt zum Beispiel dann gar nicht damit klar. Ne? Auch in einem Umfeld, was nicht kommunikativ ist und so weiter. Und alle haben sozusagen, wenn sie sich dann später wieder treffen, merkt man eigentlich, alle haben schon alle einen Schlag. Ne? Hm. Also es gibt eine Richtung.
Ist das auch das, was Sie gereizt hat, diesen Stoff zu fiktionalisieren, dass man, dachte ich zumindest beim Lesen, da doch wirklich nochmal ganz andere Ebenen rausarbeiten kann, als wenn man jetzt einfach ein Sachbuch darüber schreiben würde? Man kann sich ja auf eine ganz andere Weise versuchen, zumindest in sowas reinzuversetzen. Oder was hat Sie da reingetrieben?
Ja, klar, das ist eine andere Art der Wahrheitsfindung sozusagen. Ich bin ja eben Schriftsteller und mein Ansatz sozusagen, mit der Welt umzugehen, ist, Geschichten zu erzählen und auch mir Geschichten auszudenken. Hier ist es halt ein Stoff, der wirklich da ist, aber ich wollte eben nicht recherchieren und das hätte ich ja auch machen können. Ich hätte versuchen können, die zu finden und Interviews mit denen zu führen, zu sagen, wie war das, wie fühlt ihr euch heute und so, sondern sozusagen mehr dieses, ne, über dieses Intuitive, ne, wie stelle ich mir das vor, welche Bilder macht es erstmal bei mir, welche Geschichte entsteht und so weiter. Das ist ja auch eine Art von Wahrheit, ne? Und ich fand das irgendwie sehr, sehr wichtig, irgendwie, dass sozusagen Literaturfiktion, dass der Roman das auch nicht aufgibt, irgendwie auf die Art und Weise Wahrheit zu suchen.
Aber es ist ja auch gar nicht so einfach, da als Schreibender erstmal so seine Welt zu kreieren und dann einen Ton zu finden, in dem man so eine Geschichte dann auch erzählt. Hat Sie das nicht auch manchmal genervt, wenn dann andere sich quasi von außen da einmischen und sagen, ja, ich würde das aber eher so machen? Oder wie sind Sie damit klargekommen? Das ist ja vollkommen gegen dieses Bild, der Autor sitzt allein am Schreibtisch und kreiert genialisch seine Welt.
Ja, aber das ist ja im Endeffekt auch eigentlich wirklich selten so. Ich meine, immer haben wir Material, ne? Also ganz, ganz oft irgendwie, was da reinkommt und immer rauscht sozusagen der Alltag irgendwo mit durch als Grundrauschen und so weiter. Ich denke eher, dass ein Autor auch eine Art Medium ist, ne? Durch den die Welt sozusagen so durchfließt oder so. Und deswegen ist es mir schon immer auch wichtig gewesen, immer mal zu schauen und das ein bisschen zu öffnen und nicht nur mit dem eigenen Bildern, mit dem eigenen Kopf da zu sitzen. Irritiert hat es mich schon manchmal. Ich kann mich erinnern an eine Stelle, wo ich eine Szene geschrieben habe und dann haben meine User gesagt, ah, wieso, der Yunus war das in dem Fall, da so ist der jetzt so weich irgendwie. Und den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, habe ich jetzt was falsch gemacht? Also, und das ist schon, aber das ist ja auch super interessant dann.
Haben Sie auch Lust, das nochmal zu machen?
Und, also ich würde wahrscheinlich versuchen, dann wieder das weiterzuentwickeln, irgendwie von dem, was ich jetzt gemacht habe und ein bisschen neuen Ansatz zu finden. Aber auf jeden Fall, ich finde auch immer noch spannend, irgendwie sozusagen funktioniert Literatur im Internet. Ne? Ist ja nicht so geklärt.
Sehr spannend. Ich lese auf jeden Fall dann auch Ihr nächstes Buch, Thomas Lang. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Und das Buch Freinacht ist im Berlin Verlag erschienen und kostet 22 €.